Das Besondere, ich glaube, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber insgesamt das Besondere bin ich. Denn wenn wir uns auch mal die Big Five angucken, dann brenne ich wie Lichterloh. Da ist nichts Blaues, nichts Grünes, gar nichts. Da ist nur alles Rot und nur Feuer. Und darin bestand ja auch für mich die große Herausforderung, da dementsprechend loszulassen, abzugeben. Deswegen auch so ein bisschen dieser doch etwas längere Prozess, den das da dauert. Denn für mich ist das, glaube ich, insgesamt noch schwerer als für mein junges Viererteam hier, weil ich es einfach nicht gewohnt bin.
Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stark im Sturm. Ich habe schon ein Grinsen von einem Ohr zum anderen heute, weil das ist heute ein ganz spezieller Podcast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Das Bild ist voll mit Leuten. Ich bin heute nicht nur alleine zu zweit, sondern wir sind sogar, wenn ich das richtig durchgezählt habe, zu sechst. Richtig? Ja, ich glaube, ne? Ja. Sechs Leute und das wird auf jeden Fall spannend, auch von der Dynamik. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich das Führungsteam der MIT und ich grüße ganz, ganz herzlich nach Floto und wünsche uns gemeinsam einen fantastischen Talk. Das MIT sozusagen, die MIT, ist eine Gesellschaft, die klassisch den wunderbaren deutschen Mittelstand repräsentiert. Ein Unternehmen, was seit 1989 aktiv ist, auf der ganzen Welt aktiv ist, mit ihren Partnern ungefähr 500 Mitarbeiter auch am Leben erhält sozusagen und mit ihren Dienstleistungen und mit ihren Produkten ganz, ganz vorne mitschwimmt. Und wir haben vor allen Dingen hier das modernste, jüngste Führungsteam im deutschen Mittelstand. Also so zumindest habt ihr es verlautbart. Und wir sprechen heute über das Thema Nachfolge. Wir sprechen heute über Mut im Management und darüber, was die Jungen von den Alten, die Alten von den Jungen lernen können, wie das Zusammenleben harmonisch funktioniert, um ein erfolgreiches Unternehmen in die nächste Generation zu bringen. Also erstmal herzlich willkommen und sagt ein bisschen was zu euch selber, damit die Hörer sich ein Bild machen können, auch von der Dynamik in der Gruppe, denn die sitzen alle in einem Raum. Es wird mit Sicherheit ganz spaßig. Also rüber zu euch nach Floto, herzlich willkommen und sagt ein bisschen was zu euch.
Ja, hallo erstmal in die Runde. Mein Name ist Hans-Dieter Tenneff, ich bin 65 Jahre alt und habe, wie schon eben angekündigt, das Unternehmen 1989 gegründet und dann jetzt so über die Jahre mehr oder weniger alleine geführt und dadurch natürlich viele Probleme, Herausforderungen erlebt und habe mir dann irgendwann früh genug gesagt, es ist besser, wenn das irgendwann mal auf mehrere Schultern verlagert wird. Für mich war aber immer irgendwie klar, ich möchte das nicht in fremde Hände geben, sondern wenn, dann sozusagen als MIT-Eigengewächse. Und so ist dann auch der Gedanke der jungen Wilden entstanden, die jetzt schon seit einigen Jahren darauf vorbereitet werden. Ich hoffe nicht zu wild, aber die Firma wirklich auf weiterhin Erfolgskurs zu bringen. Und noch als Unterstützung haben wir da ja jetzt noch unser Tochterunternehmen seit knapp 11 Jahren, unser Tochterunternehmen in China. Und ich bin recht stolz darauf, wie sich das Ganze jetzt entwickelt.
Danke dir.
Ja, dann mache ich mal weiter. Hallo auch von meiner Seite, Marco Tenneff. Wie der Name schon sagt, bin ich so gesehen die nächste Generation im Familienunternehmen MIT. Bin für den ganzen Bereich Vertrieb verantwortlich, Marketing, also alles, was nach außen geht, bin ich für verantwortlich und seit letztem Jahr, Januar, auch mit in der Geschäftsführung eingestiegen, aber auch da, wie gesagt, den Hut auf für den gesamten Bereich Vertrieb.
Ja, mein Name ist Jakob Löwenstein. Ich bin jetzt mittlerweile, also dieses Jahr werden es 16 Jahre bei MIT. Jetzt seit wenigen Wochen, seit Anfang dieses Jahres, bin ich jetzt kaufmännischer Geschäftsführer des Unternehmens. Ich verantworte alles, was intern im kaufmännischen Bereich stattfindet. Von der IT bis hin zum Einkauf, Qualitätsmanagement, Verwaltung, Personal, Buchhaltung, im Grunde überall drin. Ich komme selber aus dem Finanzbereich. Ich habe hier jahrelang in der Buchhaltung gearbeitet, habe hier im Controlling gearbeitet und ja, alles stecke jetzt den kaufmännischen Bereich ab und das sind meine Abteilungen.
Ja, dann auch ein fröhliches Hallo von mir. Mein Name ist Luisa Faut. Ich bin 29 Jahre alt und mittlerweile auch schon 10 Jahre bei der MIT. Ich bin seit 2,5 Jahren für unseren Standort in China verantwortlich und dort Sharewoman. Ich komme auch aus dem Finanzen und Personal bei MIT und habe halt vor 2,5 Jahren die Chance bekommen, China zu übernehmen.
Ni hao.
Ni hao.
Ja, ich bin Karosch, ich bin 28 Jahre alt, bin hier der technische Leiter. Das seit circa 1,5 Jahren jetzt ungefähr. Auch ich bin Eigengewächs MIT, kann man sagen. Ich habe hier mein Studium gemacht, dual Wirtschaftsingenieur. Hatte dann die Möglichkeit danach, hier weiterzuarbeiten. 1-2 Positionen, bis ich dann die Chance dazu hatte, technischer Leiter zu werden. Bei mir fällt im Grunde die Technik darunter. Das heißt, da ist die Konstruktion, die Entwicklung. Und dazu noch der ganze Produktionspart und Logistik, wenn man das dazu rechnen würde dann.
Genau. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich rechne mal kurz zusammen. Ihr seid im Schnitt alle 30, die jungen Wilden sozusagen. Aber ihr habt alle im Schnitt, 10 Jahre plus Berufserfahrung, auch vor allen Dingen MIT-DNA geschnuppert. Das heißt also, ihr seid ja gar nicht mehr so jung. Ihr seid mit Sicherheit noch wild, aber da kommen wir nachher noch zu. Was mich aber jetzt zuerst interessieren würde an dich, Hans-Dieter. Wir sind übrigens beim norddeutschen Du. Und wem das nicht passt, sage ich immer, der soll das als das sympathischste Sie der Welt ansehen.
Kein Problem.
Hans-Dieter, mich würde mal interessieren, 2017, da saßt du mit deinen Kumpels, die damals alle wie du Ende 50 waren, beim Golfen, beim Boseln, beim Skatspielen, bei wo auch immer. Und du hast denen erzählt, by the way, Jungs, ich habe jetzt entschieden, bei mir kommen jetzt die jungen Wilden mit an den Tisch. Die waren damals im Schnitt 23. Und ich lasse die bei allen Entscheidungen mitmachen und die werden dann mal übernehmen. Und ich finde das mit dem jungen Wilden eine großartige Idee. Haben deine Kumpels dich für bekloppt erklärt, für übergeschnappt, für mutig, für vorausschauend? Wie waren die Reaktionen damals?
Also ich drehe das jetzt mal ein bisschen um. Es waren weniger die Kumpels, weil da doch mehr über private Dinge gesprochen wurde. Aber ich bin ja schon seit vielen Jahren sehr aktiv im Netzwerk, war jahrelang Vorstandssprecher vom OWL Maschinenbau, Vorstand vom VDMA, Fraunhofer, alles diese Dinge. Und mit denen habe ich darüber gesprochen und die fanden im ersten Augenblick die Idee vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe die natürlich immer wieder mit Informationen versorgt und irgendwann ja hat sich das auch so entsprechend durchgesetzt. Das erste war ja mehr oder weniger, dass die sozusagen die jungen Wilden, sage ich jetzt, wenn irgendwelche Herausforderungen im Unternehmen anstanden, haben die das sozusagen als Aufgabe bekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann in der sogenannten Managementrunde sollten sie dann sozusagen ihre Ideen vortragen, wie sie diese Herausforderung, wie sie die angehen. Und das hat sich dann, der Grundgedanke war erst ein etwas anderer, aber das hat sich dann immer weiter zu dem entwickelt, was es dann jetzt mittlerweile geworden ist.
Und als du dann jetzt im Januar das offiziell gemacht hast, sozusagen, dass es eine Veränderung gibt auf der Führungsebene, nach 7 Jahren mit all der Erfahrung, was hat dann dieser Kreis dazu gesagt? Wie sehen die das heute?
Also es wird sehr, sehr positiv wird es wahrgenommen, aber es ist schon so, wie du auch eben gesagt hast, es ist noch nicht Standard. Also das ist schon im Augenblick, auch bei der Größe und allen drum und dran, und das finde ich immer wieder gut, etwas Besonderes. Also vor allen Dingen in der massiven Art, wenn man mir jetzt auch die Größe anguckt von der MIT, wenn wir China mit da zusammenrechnen, sind wir knapp 100 Mitarbeiter. Jeder normale Mensch würde sagen, bei 100 Leuten brauchst du keine 4 Geschäftsführer oder sowas in dieser Art. Aber da steckt ja schon ein tiefer Gedanke dahinter, auch wenn jeder für sich, für eine Abteilung zuständig ist, will ich aber immer eine Sprache aller 4. Also die sollen sich zusammensetzen, sollen Dinge erarbeiten, denn wenn der Vertrieb nicht funktioniert, hat die Technik nichts zu arbeiten, der Einkauf nichts einzukaufen und China wartet auch auf Aufträge. Das heißt, es kann sich keiner hinter seine Abteilung verstecken, sondern am Ende bedarf es eines einheitlichen Weges von allen 4. Und das ist das, was ich sozusagen pushe, indem ich sage, das ist mir egal, ob die Technik verantwortlich ist, ihr 4, ihr seid für das Gesamte verantwortlich und ihr müsst abliefern.
Und jetzt vielleicht fange ich mal an mit dir, Jakob. Wie ging es dir, als du dann gesagt gekriegt hast, ich mache hier einen Club auf, die jungen Wilden, und du bist jetzt ab sofort mit dabei? Was ging dir da durch den Kopf?
Ich habe auf jeden Fall die Chance darin gesehen. Man muss dazu sagen, die jungen Wilden, dieser Gedanke der jungen Wilden, den gibt es schon sehr, sehr lange. Das wurde damals gestartet als Projekt, wo es noch nicht unbedingt in Führungsbereich geht, aber in den Aufqualifizierungsbereich. Ne? Wir saßen dann wirklich zusammen, haben dann irgendeine Problemstellung bekommen, die oft aus der Geschäftsführung dann gekommen ist. Wie würdet ihr euch dem Thema annehmen? Und dann saßen wir da in einer Runde, das war früher einmal die Woche war das, dann saßen wir da wirklich zusammen, haben uns dann angeguckt, einmal das Problem analysiert, Möglichkeiten angesehen und so kam das dann eher. Früher waren wir sogar noch eine größere Runde, da haben wir Auszubildende mit reingenommen, da haben wir duale Studenten mit reingenommen, wo wir dann wirklich auch zusammensaßen und uns die Probleme dann angesehen haben, die Herausforderungen angesehen haben. Und daraus ist es eigentlich entstanden, wo wir dann wirklich gesagt haben, also wir haben es die junge wilden Runde genannt, wo wir dann auch da immer saßen und uns alles angenommen haben und so hat sich das dann rauskristallisiert. Also wir in dieser Runde waren alle in den jungen Wilden und wir sind quasi die, deren Bereiche dann sich da auch rausgebildet haben, kann man so sagen. Und das war einfach der Prozess dann dahinter.
Luisa, wie ging es dir da? Also ich will auch immer mal versuchen zu verstehen, wie sich das anfühlt. Also wie fühlt sich das an? Du warst 2017, ich sage mal knapp über 20 und bist da jetzt dazugekommen. Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, also als ich in die jungen Wilden kam, da bin ich gerade ganz frisch aus der Ausbildung gekommen. Und ich habe mich tatsächlich einfach nur gefreut, dabei zu sein. Und es war für mich wie eine Ehre, dass ich überhaupt da mitwirken darf. Dass sich das alles daraus entwickelt, habe ich damals noch nicht so dran gedacht. Es hat sich aber entwickelt und ich glaube, darauf können wir alle ziemlich stolz sein.
Jeder absolut. Absolut, auf der Motivationsebene. Also ich bin so ein Typ, ich rede auch häufig mal vom Energiestrahl. Ne? Also man muss irgendwie mal seinen Energiestrahl finden, auf dem man dann reiten kann und dann zieht es einen unweigerlich nach vorne. Eine wahnsinnige Vorwärtsenergie, wenn man das Gefühl hat, man ist auf der richtigen Welle unterwegs. Wie ging es dir da?
Ja genau, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Es hat mich einfach auch extrem motiviert, weiterzumachen und zu wachsen. Ich meine, was gibt Schöneres als junger Mensch, so eine Verantwortung schon zu kriegen und überhaupt mit irgendwas entscheiden zu dürfen mit einem Team. Und ich war ja wirklich einer der Jüngsten. Ich glaube, mit Karusch, mit dir zusammen tatsächlich, wir waren die Jüngsten und konnten dann von den etwas Älteren lernen. Was? Also es hat einfach total viel Spaß gemacht.
Ja. Jetzt hast du China übernommen.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? eines Tages hat der Tenef mich in sein Büro gerufen und mich gefragt, ob ich mir zutraue, das zu übernehmen, weil er es mir zutraut. Dann habe ich darüber kurz nachgedacht und habe es gemacht. So kam
es dazu. Der Luisa war eigentlich eine andere Rolle zugedacht. Sie sollte eigentlich die komplette Finanzbuchhaltung übernehmen, weil ihre Tante eben sozusagen Mitbegründerin der Firma MIT ist und sie sozusagen schon Luisa aufgebaut hat. Aber irgendwann gab es dann wichtigere, größere Dinge, die erledigt werden mussten, was eben in diesem Fall dann China war. Und sie hat auch, glaube ich, so lange hast du gar nicht überlebt. Das ging ziemlich schnell. Und ich glaube, es war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil da sehr viel Herzblut von Luisa eingebracht wird. Und das ist gerade, was China angeht, ist das sehr, sehr wichtig. Und das erkennen die Chinesen auch, ob da jemand wirklich mit Herzblut dabei ist und sie dementsprechend respektiert und anerkennt.
Also ich habe eine chinesische Schwiegertochter und bin großer China-Fan. Insofern kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Und da ist tatsächlich Authentizität, Echtheit in China ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie bei uns übrigens auch. Marco, eine Frage an dich. Du bist jetzt mit deinem Vater in der Geschäftsführung. Und ich habe auch verstanden, dass ihr das Ganze ja sehr systematisch angegangen seid. Du bist ja seit über 10 Jahren auch für die im Bereich Prozesstechnik tätig. Das heißt also auch schon in den frühen 20ern angefangen. Und ihr habt euch dann mit Führungskräfte-Coaching, also Führungs- und Gesprächscoaching, mit Big Five Persönlichkeitsanalysen beschäftigt. Ihr habt Schauspieler engagiert, die euch geholfen haben, euch zu verstehen, wie ihr ankommt sozusagen. Auf wessen Mist ist das denn gebaut gewesen?
Auf wessen Mist? Also ich glaube ursprünglich, also wir hatten, also ich glaube, da kommt das Netzwerk von meinem Vater ins Spiel mit wegen dem ganzen Big Five und Persönlichkeitsanalyse und sowas alles. Da hatten wir halt im Netzwerk jemanden, mit dem wir uns sehr gut verstanden haben und dann kam man halt in ins Gespräch. Mensch, was machst du denn genau? Wie sieht, sag mal, die Zukunft auch für uns dann speziell aus? Wie gesagt, wir waren noch jung. Sag mal, bei mir war es ja in Anführungsstrichen schon ein bisschen vorgegeben, das Ganze, wenn ich mich dafür entscheide, in die Firma einzusteigen. Und so fing es dann, sag ich mal, an, dass wir uns damit beschäftigt haben, zu schulen. Und dann halt dieses Coaching, das hat halt gestartet mit Jakob und mir gemeinsam, dass wir beide dann dieses Persönlichkeitscoaching, nenne ich es jetzt mal, gemacht haben. Und dann wirklich über, was waren es, 3 Jahre?
Ja, drei Jahre, wo wir uns dann regelmäßig dann auch haben coachen lassen. Ja. In der Führung allgemein, ne? Also genau. auch Führungsverständnis erstmal zu entdecken, was ist man selber für ein Führungstyp. Auch natürlich mit dem Big Five, ob das überhaupt matcht, ob das auch mit den Interessen von unserem Geschäftsführer Herr Tenef matcht. Ja, muss man ja auch genauso sagen. Er muss ja auch damit einverstanden sein, wie wir führen. Ne? Ja. Und es ist, und deswegen, das lief über 3 Jahre. Ja, und dann kam dann.
Genau, und dann kam die eigentlich die Tante von Luisa wieder ins Spiel. Die Bekannte hat, die halt dieses mit Schauspielern, Seminarschauspieler, danke. Zusammen, wo dann eine Psychologin auch dabei ist, die dann, sag ich mal, das Ganze, was sich im Kopf abspielt, dabei beurteilt, die Außenwahrnehmung und sowas alles. Und dann der Schauspieler, der halt gewisse Rollen oder man selber gespiegelt wird, dann wird es auch mal vielleicht ein bisschen nach oben hin ausgebaut, alles ein bisschen extremer dargestellt und sowas. Also es ist schon sehr spannend, wenn man das dann mal sieht und mit sich selber konfrontiert wird, was denn da alles dann zu Tageslicht kommt, wo man dann doch nochmal ansetzen kann und sich verbessern kann, ne?
Ja, wenn ich jetzt an die Ergebnisse, also ich muss ja erstmal vielleicht euch, wenn ich überhaupt das darf, mal ein Kompliment machen. Das steht mir eigentlich gar nicht zu, aber was mich wirklich begeistert ist, ihr redet da so selbstverständlich drüber, aber ist euch eigentlich klar, wie außergewöhnlich das ist?
Ja.
Ist euch klar?
Ja, ja. Kann man schon sagen. Das ist, glaube ich, klar. Also, ja. Das... Doch.
Ja, ich beschäftige mich ja auch damit, das Thema Stärkenorientierung ist ja auch mein Thema, werteorientiertes Führen, Big Five, Clifton Strengths und so weiter. Und ich bin natürlich da ideologisch so ein bisschen vorgeprägt, aber ich weiß eben auch, was das für eine Performance-Relevanz hat und eine Identifikationsrelevanz. Wie selten das dann auch gerade noch im klassischen Mittelstand schon so etabliert ist oder selbstverständlich gelebt wird. Also insofern finde ich das großartig. Karosch, jetzt mal an dich die Frage. Du bist ja aus dem Technikbereich und ich gehe mal davon aus, du hast dann auch diese Themen durchlaufen. Was war da für dich persönlich so das größte Takeaway aus dieser Führungsausbildung, aus dem Big Five, aus dem Know Yourself Seminar sozusagen?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte sowas natürlich vorher noch nie gemacht. Und man geht mit so einer gewissen Erwartungshaltung dahin, die wiederum eigentlich nichts aussagt. Also ich wusste nicht, was mich erwartet. Schauspieler, ja, noch nie Kontakt gehabt. Wie soll das denn funktionieren, habe ich mich nur gefragt. Und erst in den ersten 2-3 Stunden habe ich gemerkt, dass das doch wirklich was Besonderes ist, überhaupt sowas mal zu machen. Also wenn man auch mal rumfragt, nicht viele haben mal diese Chance gehabt, sowas zu machen. Und es ging ja auch da so drum, ich musste mich auch sehr öffnen mit den Problemen, was ich habe. Ich muss, wie gesagt, auch jung bin ich und es gibt Herausforderungen, die ich natürlich, so wie es ist, nicht beim ersten Mal gelöst bekomme. Und dabei sind mir natürlich viele Sachen aufgefallen, die habe ich erstmal versucht zu übermitteln, dass war schon eine Aufgabe an sich, sich zu öffnen, zu sagen, okay, diese Themen habe ich, diese Probleme habe ich vielleicht mit bestimmten Personen einfach. Und darauf aufbauend war es dann so, dass die Schauspieler ja die Möglichkeit hatten, diese Person, wenn es zum Beispiel um eine Person ging, darzustellen. Und erst dann habe ich gemerkt, das, was ich eigentlich gedacht habe, wie ich rüberkomme, das ist gar nicht so wahr. Ja, ich hatte gedacht, dass ich beispielsweise vielleicht zu hart rüberkomme bei einigen Punkten, ja, dass ich irgendwie, wenn ich das jetzt so sage, dass das dann viel zu direkt ist und ich den Mitarbeiter in dem Sinne verliere in dem Moment, wo dann mir da vor Ort gesagt wurde, ich glaube, du unterschätzt das gerade, was du da sagst. Das stimmt eigentlich gar nicht. Also wenn man von außen guckt, ist das nämlich nicht so. Und das ist ja auch das, was sehr, sehr wertvoll war.
Absolut.
Kurz gefasst, man kriegt ja selten Feedback, muss man sagen. Das war sehr, sehr hilfreich.
Was hat das verändert?
Es hat meine Arbeitsweise an sich verändert und wie ich an Probleme rangegangen bin. Oftmals wurden natürlich auch so kleine Hilfsmethoden mitgegeben. Sowas wie, wenn man etwas hat, was man natürlich dem Mitarbeiter mitteilen will oder mit jemandem, mit einem Kollegen bearbeiten möchte. Und wenn man was Direktes haben will, die Forderung stellen und am Ende einen Punkt setzen, ja, nicht über einen heißen Brei sprechen und dann irgendwie auch nochmal einen Kreis drehen und sagen, ja, das wäre super und dann nochmal und nochmal, sondern es kurz und knapp zu halten, dass man sagt, man spricht genau die konkreten Punkte an, um die es geht, und dass man schaut, dass man auf einer Augenhöhe auch ist. Also man sollte das immer ganz hoch halten und das sind so die ja, ob das jetzt Basics sind oder nicht, würde ich jetzt nicht mehr sagen. Das sind schon Sachen, die man wirklich lernen muss. Vielleicht hat man das mal gehört, aber das anzuwenden, das ist die große Herausforderung meiner Meinung nach.
Ein guter Punkt, Herausforderung in der Umsetzung. Jetzt arbeitet ihr ja schon einige Jahre zusammen. Ihr seid jetzt alle gemeinsam in der obersten Verantwortungsebene angekommen sozusagen. Wie hilfreich waren, und da richte ich vielleicht mal die Frage auch wieder zurück an den Hans-Dieter, wie hilfreich war das im Umgang miteinander? Sich besser zu kennen, sich besser zu verstehen, die Big Five überhaupt mal des anderen auch zu sehen, darüber zu sprechen.
Na gut, was hatte ich ja eben schon mal gesagt, für mich war von Anfang an klar, ich möchte keine externen damit reinhaben. Und das Besondere, ich glaube, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber insgesamt das Besondere bin ich. Denn wenn wir uns auch mal die Big Five angucken, dann brenne ich wie lichterloh. Da ist nichts Blaues, nichts Grünes, gar nichts. Da ist nur alles Rot und nur Feuer. Und darin bestand ja auch für mich die große Herausforderung, da dementsprechend loszulassen, abzugeben. Deswegen auch so ein bisschen dieser doch etwas längere Prozess, den das da dauert. Denn für mich ist das, glaube ich, insgesamt noch schwerer als für mein junges Viererteam hier, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Ich habe immer und sehr spontan Entscheidungen getroffen, viele falsche. Aber dadurch habe ich, und damit kommt wieder der Vorteil, natürlich über die Jahre sehr viel Erfahrung gemacht. Und ich bin jetzt so ruhig und in mich ruhend, dass ich jetzt also eher meine Rolle darin sehe, das, was sie definitiv nicht lernen können, weil man es machen muss, das sind Erfahrungen. Ich versuche jetzt immer, wenn irgendetwas ist, meine Erfahrungen damit reinzubringen. Und ich glaube insgesamt, das ist bei Karusch noch gar nicht mal so rübergekommen, eins der schwierigsten Aufgaben auch für Karusch, und das hat er insgesamt sehr gut gelöst, ist die Akzeptanz der Mitarbeiter. 90% der Mitarbeiter sind älter als er. Und da kam auch das ein, ich lass mir doch von jemand, der mein Enkelkind sein kann oder mein Sohn sein kann, lasse ich mir doch nichts sagen. Also das waren alles irgendwo Situationen, die erstmal gemeistert werden musste. Und langjährige Mitarbeiter haben versucht, von hinten rum mir sozusagen klar zu machen, dass der gute Mann nichts auf der Kette kriegt oder dies oder das, aber dann wirklich konsequent dranbleiben und sagen, klar, da ist noch viel, was gelernt werden muss, aber das ist die Person, gewöhnt euch dran, der wird seinen Weg machen. Und dieses Ganze, auch nachher, dass die Mitarbeiter das gesehen haben, nicht mal so die Einzelperson, sondern dass diese vier richtig was bewegen. Mhm. Ich glaube, diese Erfahrung mussten alle Mitarbeiter machen. Und jetzt, gefühlt, sage ich, sind die alle wesentlich ruhiger geworden. Und das finde ich so toll. Und ich, wie gesagt, ich werde auch von Woche zu Woche, zu Monat, weiß ich, dass das, was zumindest das angeht, alles richtig gemacht zu haben und mich Stückchen für Stückchen weiter zurücknehmen kann, in dem Wissen, meine Erfahrung wird auch in den nächsten Jahren an der einen oder anderen Stelle noch sehr wichtig sein. Mhm. Und dann werden wir schon wuppen.
Ja. Kennst du den Kununu-Score der MIT?
Nein, weil ich weiß nicht, gar nicht, ob von haben. Ich habe mir mal den einen oder anderen von zum Beispiel Phoenix Kontakt und so habe ich mir da angeguckt, so typische Großfirmen, die man kennt. Ich weiß bis heute nicht, da hat es ja auch mal einen Skandal gegeben, dass die manipuliert wurden und sonst irgendwo etwas. Deswegen sollte doch, glaube ich, auch da irgendwas geändert werden. Ich gebe da auch andersrum bei Holiday Check und so, diese ganzen Bewertungen. Ich weiß nicht mehr, was man da wirklich von halten soll. Man muss selber Erfahrungen machen. Wenn ich zum Beispiel sage AIDA, weiß ich, AIDA ist gut. Da brauche ich keinen Holiday Check oder sonst irgendwo etwas. Da habe ich die eigenen Erfahrungen gemacht. Das mache ich gerne und deswegen, ich weiß nicht, hast du den aktuellen
Score? Ja, natürlich, gucke ich mir immer an, weil Kununu ein Place to go ist für potenzielle Bewerber. Die gucken immer auf Kununu und lesen sich die Bewertungen durch der anderen Arbeitnehmer, die da eine Bewertung abgegeben haben. Ihr liegt bei 4,8 von 5. Bei Image liegt er bei 5 von 5 mit der Aussage, das Image der Firma ist regional überragend. Mitarbeiter äußern sich fast ausschließlich positiv über das Unternehmen. Das ist etwas, was, ob das jetzt manipuliert ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich, ich sag mal, das Leben ist relativ. Relativ zu euren Mitstreitern ist das eine außergewöhnlich gute Bewertung, auch wenn das vielleicht nicht so wahnsinnig viele Bewertungen sind. Aber es sagt etwas aus und ist die unmittelbare externe Plattform, wo ihr ein Feedback kriegt, dessen, wie ihr nach außen wahrgenommen werdet und auch nach
innen. Also ich habe keine Manipulation in Auftrag gegeben. Also das wäre nicht, das würde auch nicht meiner Person entsprechen, weil wie soll ich mich positiv verändern, wenn alles das, was einprasselt, getürkt ist? Also von daher, nein. Wir Marco, messen eine Realität.
Ja. Genau. Marco, du bist ja jemand, der verschiedene Rollen einnimmt. Ne? Du bist der Sohn, du bist der Geschäftsführer, der lacht er schon. Du bist der Geschäftsführer, du bist der Gesellschafter, du bist auch noch Freund oder Ehemann.
Gesellschafter bin ich noch nicht.
Ah, bist du noch nicht? Oh, da guck, nee. Seitenblick zum Vater. Also du wirst auf jeden Fall mal Gesellschafter, also so ist es. Aber du hast auf jeden Fall Rollen, unterschiedliche Rollen. Und mir hat mal einer, das fand ich so ganz witzig, gesagt, als die Frage aufkam, was er denn einbringen würde als Vater in die Nachfolgearbeit. Da kam als Antwort Anteile. Und auf die Frage, was bringt er denn sonst noch ein in die Nachfolge, sagt er, wieso? Das reicht doch. Und die Tochter in dem Fall wurde gefragt, was sie denn mit einbringt in die Nachfolge. Und da hat sie ein ganzes Flipchart vollgeschrieben an Zeit, Energie, Engagement, Liebe, hast du nicht gesehen. Wie war das denn bei dir jetzt mal in der speziellen Rolle Vater-Sohn? Und hört ja sowieso keiner zu, du kannst also alles sagen. Was war deine Erwartungshaltung, was dein Vater in diese ganze Nachfolgethematik einbringt, damit sie gelingt? Und welche deiner Erfahrungen wurde nicht getroffen?
Nicht getroffen.
Ja. Positiv oder negativ? Übertroffen oder untertroffen?
Also, wo fange ich an? Mittendrin. Man muss ja sagen, vielleicht fangen wir ganz am Anfang an, dass ich ein ganz anderer Typ bin wie mein Vater. Also da kann man, glaube ich, eher sagen, ich komme da eher nach meiner Mutter. Das, was mein Vater rot ist, bin ich dann vielleicht eher im anderen Segment unterwegs. Natürlich gab es da auch irgendwo immer Höhen und Tiefen, wo man Meinungsverschiedenheiten hat, alleine schon, wie wir an Dinge rangehen oder eben nicht. Aber ich glaube, mittlerweile an sich haben wir uns sehr gut eingegroovt, wo ich, sag ich mal, sehr viel drauf zurückgreife, ist halt, ich sage immer gerne, dass er wie ein Sparringspartner auch ganz oft für mich ist. Er ist Vertriebler durch und durch. Ich habe jetzt den Vertrieb bei mir, dass ich ihn halt, wenn ich vor Probleme komme oder hier, Mensch, das so und so würde ich da jetzt rangehen. Wie siehst du das? Hast du noch einen Tipp für mich? Ich habe hier gerade so ein Gespräch vor mir. Kannst du mir da vielleicht mal einen Tipp geben, wie ich da am besten mit umgehen kann? Also, dass wir da so ein, ja, dieses Sparring hinbekommen haben, das musste sich erst finden. Natürlich ist auch die Anforderung, glaube ich, spreche ich in deinem Namen, auch an mich höher als bei anderen natürlich. Und deswegen, wie gesagt, musste sich das erstmal so ein bisschen eingrooven, so würde ich es jetzt mal betiteln. Aber ich glaube, mittlerweile viel ruhiger geworden, sage ich jetzt auch mal an der Stelle. Und ja. Also es ist jetzt alles so im Flow.
Was war für euch als Gesamtgruppe die größte Herausforderung?
Als Vierergruppe jetzt?
Ja, als ihr seid ja so sechs sogar, ne? Ne, wir mitgeteilt, Entschuldigung, ihr seid zu fünf, pardon. Also was für euch Fünfergruppe war die größte Herausforderung angesichts der Aufgabe, die ihr hattet?
Also ich würde sagen, ich kann, glaube ich, für jeden hier sprechen, weil jeder doch jung ist. Jeder musste irgendwie in seinem Bereich erstmal auf gut Deutsch klarkommen und dann gemeinsam auch noch klarkommen. Mhm. Das ist eine und dann nochmal mit Herrn Tenneff. Das ist vollkommen richtig. Also eine Beziehung, sage ich mal, mit drei Parteien, kann man sagen. Mhm. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung für uns alle. Erstmal in der eigenen Abteilung oder in einem eigenen Bereich zu schauen, wie man da vorankommt, wie man mit den Kollegen klarkommt, wie man mit den Mitarbeitern klarkommt, wie man das Ganze aufbauen möchte. Ja, was für Prozesse gibt es? Wie kann man die verbessern? Was ist denn eigentlich auf gut Deutsch mein Sinn jetzt hier und mein Zweck? Das in der jeder für sich dann nochmal gemeinsam, also Herr Tenneff hat ja gesagt, was er sich unter diesem unter dem Viererteam oder unter den jungen Wilden vorstellt, ja, wir haben zwar alle unsere Bereiche, super, aber eigentlich sind wir eine Partei, kann man auch dann wieder sagen. Jeder muss für MIT immer da sein und jeder muss auch irgendwie bei den anderen Abteilungen mit dabei sein und auch mitdiskutieren können. Und das ist das, was wir als Herausforderung einfach hatten. Die Erfahrung.
Was hat euch da geholfen, das erfolgreich umzusetzen?
Ich glaube ganz klar, was uns geholfen hat, ist, dass wir miteinander klarkommen.
Ja.
Ich glaube, das Menschliche ist das Wichtigste dabei. Also wenn ich jetzt irgendwie menschlich gesehen auch vielleicht ein Problem hätte mit, sei es mit Jakob, Luisa, Marco, glaube ich, dass das schon sehr schwierig gewesen wäre. Aber wenn man sich ja versteht, wenn man eine Arbeitsatmosphäre hat, wo man ja einfach offen sein kann, wo man, wenn man einfach mal ein Problem hat, auch in die Runde sagen kann, ich habe echt keine Ahnung, wie ich das lösen soll, helf mir mal bitte. Und wenn da einfach offen auch drüber gesprochen wird, ich glaube, das ist so die beste Möglichkeit, die wir hatten, um da irgendwie auch die Herausforderungen, die wir hatten, noch zu lösen und die wir auch wahrscheinlich in der Zukunft noch weiter haben werden.
Das ist, glaube ich, angesichts dessen, was da draußen alles so los ist, absolut so. Offenheit bedingt aber natürlich Vertrauen, ne? Ja. Und Vertrauen ist sowieso für High-Performance-Teams die Grundlage schlechthin. Jetzt kanntet ihr Gott sei Dank euch alle sehr, sehr früh, aber was habt ihr denn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der auch in die Nachfolge gehen wollen würde, was wäre denn euer Rat, wie man in so einer Konstellation dafür Sorge tragen kann, dass das Vertrauen wachsen kann?
Ja, ich hätte jetzt auch noch den Punkt Vertrauen angesprochen und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir bei uns in der Vierergruppe haben, zum einen, aber auch zum Top-Management, also zu Herrn Tenneff und auch zu Claudia. Ich glaube, wenn, und auch für China, ich bin halt in Deutschland, meine Kollegen sind in China, da geht irgendwie alles um Vertrauen und ich glaube, man kann natürlich dafür viel tun, dass man sich gegenseitig vertraut, aber ich glaube, es muss auch teilweise einfach matchen. Und ich glaube, wir vier können unterschiedlicher nicht sein und können uns deswegen aber auch super unterstützen. Was könnte man anderen raten? Also auf jeden Fall immer wirklich offen und ehrlich miteinander umgehen, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Aber man darf halt auch nicht vergessen, ich glaube, wir vier haben in den letzten Jahren mehr Zeit miteinander verbracht als mit unseren eigenen Familien. Und ich glaube, wenn das auf irgendeine Art und Weise nicht geklappt hätte, dann würden wir heute auch nicht da stehen, wo wir stehen.
Mhm. Ja. Ja, dieses offen und ehrlich miteinander umgehen, das geht aber nur, wenn man sich vertraut, ne? Ja. Das heißt also, da ist dieses Vertrauen, ist ja die Voraussetzung dafür, weil ihr euch auch in der Sache dann auseinandersetzen könnt miteinander, aber ihr wisst, ihr seid miteinander sicher. Also ihr habt nicht das Gefühl oder die Sorge, dass euch dann daraus ein Strick gedreht wird, wenn ihr in der Sache vielleicht auch mal hart diskutiert.
Ja, und was vielleicht ganz am Anfang auch noch dazu beigetragen hat, dass wir uns so gegenseitig vertrauen können oder offen zueinander sein können, dass es einfach dieses Konkurrenzdenken nicht gab. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Womit hängt das zusammen?
Das hängt auf jeden Fall mit Herrn Tenneff zusammen.
Ah,
weil er uns alle gleich wertgeschätzt hat. Jetzt auch, also wir mussten natürlich auch mit Marco wirklich gut klarkommen, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber Herr Tenneff hat wirklich uns alle gleich wertgeschätzt, hat uns allen das Vertrauen gegeben. Und dadurch konnten wir unser Vertrauen untereinander natürlich noch viel, viel besser aufbauen.
Dann gehen wir gleich mal zu dir zurück, Hans-Dieter. Wo kommt dieser Vertrauensvorschuss her? Also es ist ja für mich immer interessant, wie deine Führungshaltung sich entwickelt hat über die Jahre, dass du nach so vielen Jahren allein agierend dann trotzdem oder vielleicht gerade deswegen so ein hohes Vertrauen auch hast in die Jungen.
Jetzt, wo du das sagst, überlege ich die ganze Zeit, wo das kommt. Es sind einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgedrückt sind. Ich habe jetzt schon viele junge Menschen hier durchs Unternehmen, ältere Menschen durchs Unternehmen gehen müssen. Es gibt immer wieder Personen, ich kann es jetzt nur nicht erklären. Ich habe den Karusch kennengelernt durch seinen Vater, den ich unheimlich schätzen gelernt habe. wir haben uns mal kennengelernt, er hat mir geholfen, man kam ins Gespräch, dabei habe ich überhaupt erst festgestellt, dass er Ingenieur ist, Konstrukteur ist. Da habe ich gesagt, auf dich habe ich gewartet, du wirst jetzt bei uns Konstrukteur. Dann ist Caro Schmidt ins Unternehmen, war mir von Anfang an sympathisch. Dann war Jakob, war mir von Anfang an sympathisch. Und Luisa im Prinzip das Gleiche. Und das hört sich jetzt so einfach an, aber das macht die ganze Sache doch trotzdem extrem. Weil missbraucht man mein Vertrauen, ist man für immer und ewig raus. Da kenne ich keinen Erbarmen, so war ich schon immer. Ich will nicht sagen, dass ich mich da teilweise selber für hasse, aber das ist so eine negative Eigenart, die ich habe. Es gibt kaum die Möglichkeit, da aus der Nummer dann wieder rauszukommen, wenn mein Vertrauen missbraucht wird. Und ich habe auch trotzdem das, was wir eben gesagt haben, auch von Anfang an gesagt. Marco hat keine Sonderrechte, deswegen nur, weil er mein Sohn ist. Wir haben alle, und das habt ihr auch, wir haben die Verantwortung für 100 Mitarbeiter. Mhm. Und diese Mitarbeiter bauen darauf, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Deswegen können wir konstruktiv streiten und alles machen. Mhm. Aber wir dürfen uns nicht dumm verhalten und damit eventuell Arbeitsplätze, denn wir müssen ja immer wieder rechnen, es ist ja nicht die eine Person, sondern da stecken ja meistens auch Familien dahinter. Dann reden wir nicht über 100, dann reden wir vielleicht über die Verantwortung für 300, 400, die dann daran hängen, dass wir einen guten Job machen. Und das ist das, wo ich immer drauf achte und auch in der Vergangenheit immer drauf geachtet habe. Aber es ist schon so, dass es Personen waren, die jetzt hier sitzen, denen ich von vornherein Sympathie entgegengenommen habe und dann schon fast so wie meine eigenen Kinder behandelt habe. Und so tick ich und so ist es auch teilweise im Privatleben. Auch die Luisa, ne, fühle ich mich fast auch wie, ja, sagen wir mal, wie zweiter Vater, dritter Vater oder irgendwas, aber auch für Luisa würde ich im Prinzip alles tun und das weiß sie auch und so ist das Ganze aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob das normal ist, aber zumindest kann ich sagen, für MIT, es hat funktioniert.
Also ich kann vielleicht dich ein bisschen entlasten. Du musst dich gar nicht dafür hassen, dass wenn jemand dein Vertrauen missbraucht, es dann ein für alle Mal vorbei ist. Das kann auch nur ein blinder Fleck sein, einer deiner großen Kernstärken, nämlich die Fähigkeit, Bindungen aufzubauen. Und du scheinst jemand zu sein, der in seinem engsten Umfeld, ich rede immer von der Brotherhood oder Sisterhood, in seinem Umfeld am liebsten mit den Menschen arbeitet, denen er am meisten vertraut und mit denen am liebsten Dinge umsetzt und dafür dann alles tut für diese Gruppe und dabei dann auch, ich sag mal, natürlich besonders enttäuscht wäre, wenn aus dieser Gruppe heraus so ein Loyalitätsbruch entsteht. Ne? Wovor hattest du am meisten Angst?
Was für eine Angst?
Im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung.
Keine. Wenn, dann von mir selbst, dass eben diese Big Five rot zu, dass ich es nicht schaffe, sagen wir mal so, das, was ich eben gesagt habe, meine ganzen Rollen im Bereich Netzwerken, Vorstand, Vorstandssprecher, Fraunhofer und so, haben mir 80% gesagt, Dieter, das schaffst du nicht. Da bist du nicht der Typ für, dass du das hinkriegst. Und vielleicht war das dann wiederum mein Ehrgeiz, dass ich es allen beweise, zumindest ist erstmal der Anschub, dass ich allen beweisen wollte, doch, ich schaffe es doch, mich Stückchen für Stückchen weiter zurückzunehmen. Aber es war ein Prozess und dieser, was ja auch mein Sohn schon sagte, der ist ja begleitet worden extern. Mhm. Und das war, glaube ich, insgesamt auch sehr gut. Also ich bin ja sozusagen, wir sind ja teilweise zusammen, aber auch mit mir und ich glaube mit euch auch einzeln. Und da sind dann immer wieder so die besonderen Herausforderungen besprochen worden. Aber das war meine große Angst, dass ich das nicht hinbekomme, weil die Nachfolge steht ja nun mal irgendwann an. Und als Alternative war für mich ja nur die Firma verkaufen. Mhm. Aber wer verkauft sein Baby?
Wer verkauft sein Baby? Immer mehr leider,
ja.
Weil Nachfolge ein richtiges Problem ist. Jetzt sagte der Marco, du bist ruhiger geworden. Ich frage mal so zum Ende hin unseres Podcasts. Was hast du für dich aus diesem Prozess gelernt?
Ja, eben, dass es wichtig und gut ist, eben dieses Vertrauen aufzubauen und dass es am Ende, und das steht bei uns ja insgesamt auch bei, sage ich jetzt mal, bei uns fünf, und das sage ich auch immer wieder, ja, wir sind ein Unternehmen, wir müssen betriebswirtschaftlich richtig und sauber arbeiten, aber vergesst niemals, hier sind Menschen und der Mensch muss auch bei MIT immer im Vordergrund stehen. Das sind keine Floskeln und nix. Wer mitspielt, genießt alles, was da auch ein Unternehmen als Positives zu bieten hat. Wer aber nicht mitspielt und meint nur minimal nur das tun zu müssen, was er tun muss, um letztendlich nicht rauszufliegen oder aufzufallen oder so, ist ein anderes Kapitel. Aber das ist, glaube ich, das, was mir dabei am besten gefällt, dass das Ganze, es funktioniert auf Basis Vertrauen und viele sagen ja, das funktioniert nie. Ne? Aber auf dieser, zumindest erstmal auf dieser Fünfer-Ebene funktioniert es. Und wir haben, sage ich noch, gefühlt 25-30% unserer Mitarbeiter, gibt ja immer so diese Tabellen, dann wer wirklich mit Herzblut dabei ist, wer nur seinen Job macht und wer schon innerlich gekündigt hat. Ich glaube, das ist insgesamt, ist das bei MIT sehr gut positioniert. Und ich bin stolz darauf, doch einige oder noch eine größere Menge von denen zu haben, die wirklich mit Herzblut dabei sind. Deswegen ist es für mich aber auch wichtig, wenn einer Geburtstag hat, dahin zu gehen, dies, wenn irgendjemand besonders krank ist oder einen Unfall gehabt hat, ins Krankenhaus, wir hatten jetzt letztens einen, der hat einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, bin ich dann noch ins Krankenhaus gleich gefahren und so diese Dinge, dass der Mensch und nicht nur die Arbeitskraft da im Vordergrund steht. Und das ist ja das, was Familienunternehmen ausmachen und das gebe ich denen natürlich auch mit auf den Weg. Aber wir dürfen, das können wir uns alles nur erlauben, wenn wir einen guten Job machen und Geld verdienen. Das muss uns auch wieder bewusst sein.
Absolut. Jetzt würde mich zum Abschluss noch von jedem von euch so ein kurzes Statement interessieren, was ihr jemandem mitgeben wollen würdet, der auch in so einer Nachfolgethematik drin ist, auch gerne mit jungen Leuten dann anfängt zu arbeiten, was so aus eurer Sicht die Erfolgsfaktoren sind für eine gelungene Nachfolge. Und vielleicht, Luisa, fangen wir mit dir an, Ladies First. Du bist ja auch, wenn ich das richtig sehe, mit dem Karos zusammen, seid ihr die Jüngsten in der Gruppe. Also vielleicht mal von deiner Warte aus, was ist der wichtigste Erfolgsfaktor, dass das gelingt?
Also der wichtigste Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall, dass man selbst bleiben muss. Egal, wie die Karriereleiter aussieht, man muss immer authentisch bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig und ein bisschen mutig.
Authentisch und ein bisschen mutig. Okay, vielen Dank. An wen gibst du weiter?
Ich gebe an Karosch weiter.
Ja, das kennen wir. Genau. Meiner Meinung nach ist es zu wissen, dass es kein einfacher Weg ist. Hört sich sehr flopsig an, aber ist es wirklich so? Man wird auf Herausforderungen und Aufgaben stoßen, die einen, ja, immer wieder was Neues ist, aber man muss selbstbewusst sein. Man muss auch an sich vertrauen und wissen, dass man diese Probleme auch lösen kann. Und das sind, glaube ich, meiner Meinung nach mit natürlich das, was Luisa gesagt hat, die größten Punkte, die man an viel im Kopf behalten muss bei sowas.
Okay, danke dir. Jakob.
Ja, ich kann mich den beiden anschließen, auf jeden Fall. Was aber noch mit dazu gehört, also ich würde da noch unterstreichen, ist, dass man das Ziel immer vor Augen hat. Also zielorientiert arbeitet. Egal welche Partei. Man muss wissen, wo es hingehen soll. Man muss das immer im Auge behalten und einfach alles dafür tun. Und es gibt natürlich hier und da gibt es Abzweigungen, die man vorher nicht eingeplant hat. Aber irgendwo steht dann das Große und Ganze und man muss einfach seinen Weg beibehalten und straight drauf zugehen. Also das ist egal, ob es in der Führung ist, ob es im Persönlichen ist, ob es im Zwischenmenschlichen ist, egal.
Dazu kurze Frage. Kennst du die Lencioni-Pyramide?
Nee.
Dann schau dir mal an, das passt wunderbar. Lencioni, 5 Dysfunktionen eines Teams. Sind 5 Ebenen einer High-Performance-Zusammenarbeit. Die erste, wichtigste, breiteste Ebene ist Vertrauen. Danach kommt die Konfliktbereitschaft. Danach kommt das Commitment. Dann die Accountability und ganz oben die Zieltreue. Und tatsächlich, um das Ziel weiter im Auge halten zu können, muss jeder sich accountable halten lassen dafür, dass wofür er verantwortlich ist. Dafür muss er sich hart committen auf das, was wirklich zu tun ist. Um sich hart committen zu können, muss man in der Sache strittig die Sachen diskutieren, bis man wirklich sich einig ist, was zu tun ist. Und um sich trefflich streiten zu können, muss man einander bedingungslos vertrauen und sich miteinander sicher fühlen. Das sind die 5 Voraussetzungen für ein High-Performance-Team. Und insofern, das, was du sagst, das Ziel da im Auge zu behalten, hat eben sehr viel mit diesen 4 anderen Ebenen zu tun, sozusagen. Wunderbar. Marco, der Vorletzte im Bunde und der mit den meisten unterschiedlichen Rollen hier.
Die Vorredner haben ja schon fast alles gesagt. Was ich noch dazu beitragen würde, ist, ich habe es eben schon mit Sparring so ein bisschen abgebildet, das Konstrukt, also offen für Netzwerke sein, für den Austausch auch mal, sag ich mal, sich Feedback einholen. Und sowas, dass man da einfach offen, mit offenen Ohren durch die Welt geht, so drücke ich es jetzt mal aus. Und wie gesagt, immer den Finger auf meine Wunde legt und sich auch Dinge annimmt.
Okay, vielen Dank. Hans-Dieter, das letzte Wort gebührt dir.
Ja, den Alten gebührt immer das letzte Wort. Das hat schon sowas schon auf Wiedersehen. Ne? Aber so ist das nicht. Wie gesagt, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, das Vertrauen und diese Menschen, denen man das Vertrauen gibt, geben einem selbst natürlich dieses gute Gefühl. Ich weiß ja nicht, ob Luisa das ja auch gesagt hat. Luisas Vater arbeitet ja auch hier. Ne? Also ich habe mich umgeben mit Menschen, denen ich wirklich vertraue, denen ich mein letztes Hemd geben würde und sonst irgendwo etwas. Und das ist für mich ein Stückchen weit, ist das Erfolgsrezept. Ich rede dann immer vom inneren Kreis, wenn der stabil ist und ich mich auf jeden blind verlassen kann, dann kann nichts mehr passieren. Das ist wie ein Schutzschirm um das Raumschiff MIT.
Ja, hire the right people and nothing can go wrong. Da ist sicherlich ganz viel drin. Hat natürlich auch was zu tun mit, wie finde ich die Leute, wie führe ich die Leute, wie entwickle ich die Leute. Aber in der Tat, bei der Deutschen Bank, wo ich ja mal viele Jahre gearbeitet habe, gab es mal einen Slogan, Vertrauen ist der Anfang von allem. Ja, und das ist allerdings
Die Deutsche Bank hat aber das Problem gehabt, dass sie teilweise an dem, was sie gesagt hat, nicht festgehalten haben, sondern so. immer wieder auf andere Karten gesetzt haben. Mal war der Mittelstand nicht interessant genug, gingen die Geschäfte zurück, auf einmal meinte man wieder, man müsste den Mittelstand einfangen und. Also,
da habe ich jetzt mal auf den blauen Fleck gedrückt.
Das hat sich über 35 Jahre ist das eine Partnerschaft, die hält. Und von daher, diese Großbanken mit ihren Slogans, das ist nicht so meins.
Ja, ich sehe schon, ich habe da einen blauen Fleck gedrückt, den wollte ich gar nicht drücken zum Abschluss des Gesprächs. Aber ich kann nachfühlen, was du sagst. Meine Dame, meine Herren, es war mir eine wahre Freude. Ich darf euch nur viel Erfolg, vor allen Dingen viel Spaß am Tun wünschen. Das, was ihr miteinander pflegt, ist das, was im wahrsten Sinne des Wortes ein wahrer, echter Dialog ist. Ihr seid aneinander interessiert, ihr seid offen im Umgang miteinander, ihr begegnet euch auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Respekt und ihr habt auch eine gewisse Empathie füreinander. Die 5 Voraussetzungen, um wirklich tief im Dialog zu sein, und daraus wird dann auch ein echtes Wir. Den Eindruck hatte ich, ihr seid ein echtes Wir gewesen auf der anderen Seite des Mikrofons. Bleibt stark im Sturm. Ich jingle jetzt erstmal aus und wünsche euch nur das Allerbeste.
Wir bedanken uns auch.
Dankeschön. Vielen Dank.
Wow.
Wow, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Stark im Sturm dabei seid, den Kanal abonniert, kommentiert, teilt und freue mich auf ein Wiederhören. Und wie immer, bleibt allzeit stark im Sturm. Herzliche Grüße, euer Jens.